In dieser Folge oute ich mich als Fangirl. Denn schon lange folge ich ihr auf LinkedIn und bin Fan ihrer Arbeit und von den Formaten, die sie produziert. Sie beleuchtet aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen, politische Entwicklungen und deren Hintergründe, ist Podcast-Host und ja, aktuell einer meiner Lieblingsjournalistinnen. Die Rede ist von Anna Wallner. Anna Wallner ist Journalistin bei der Presse und gemeinsam diskutieren wir, warum Journalismus in einer von Krisen, sozialen Medien und Desinformation geprägten Zeit wichtiger denn je ist. Freut euch auf spannende Einblicke in die Welt des Journalismus und seine Bedeutung für eine informierte und demokratische Gesellschaft. Hallo, liebe Anna, zu einer neuen Episode von 2x3 macht 4. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Wir sitzen gerade in dem super fancy ausgestatteten Tonstudio von der Presse. Und ich glaube, ich spare mir jetzt lange Einleitungen, wer du bist. Ich habe schon überlegt, wie ich eigentlich auf dich gekommen bin. Ich glaube tatsächlich irgendwann irgendwie über LinkedIn. Ja.
Aha, okay.
Aber vielleicht magst du dir einfach kurz vorstellen, beziehungsweise ja, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Gleich so eine große Frage zum Einstieg.
Machen wir gleich groß.
Ja, also zunächst einmal auch hallo. Jetzt habe ich genau die erste oberste Podcast-Regel nicht befolgt. Ich habe dich zwar grinsend angelacht, aber nicht hallo gesagt, wie du mich begrüßt hast. Ja, also vielen Dank fürs Kommen, sage ich umgekehrt. Und schön, dass du da bist und dass wir das heute machen können. Hier bei uns in unseren noch immer recht neuen Studiohallen in der Presse. Wir haben vor ungefähr 1,5 Jahren uns hier ganz gut neu ausgestattet mit einem Video und einem Podcast. Studio. Ich stelle mich, vielleicht mache ich es einfach einmal kurz vor und spare noch die Antwort auf diese große Frage. Ich bin die Anna Wallner, ich bin Journalistin, schon sehr lang bei der Presse. Ich komme langsam ins Alter, wo ich nicht mehr so gern sage, wie viele Jahre schon, weil es wirklich lang ist. Ich habe aber in der Presse in den vergangenen fast 2 Jahrzehnten sehr viele verschiedene Dinge gemacht. Ich habe ganz klassisch in der Chronik begonnen, bin dann übers Feuilleton und Medienberichterstattung ins Meinungselement gekommen. Also ich leite die Debattenseiten und habe im Zuge dieses Ressorts, das ich da leite, die Podcast-Edition sozusagen, die Audio-Abteilung in der Presse aufgebaut. Und ja, nebenbei moderiere ich gern Veranstaltungen, bin relativ umtriebig und bin leidenschaftliche Wienerin, eigentlich studierte Juristin und auch leidenschaftliche Bonusmama von 2 sehr großartigen Kindern.
Klingt großartig. Liebe Anna, warum bist du Journalistin geworden? Warum fesselt dich immer noch der Journalismus so?
Da habe ich immer fast, also da gibt es eigentlich 2 Antworten. Das eine ist, war mir ein bisschen in die Wiege gelegt, obwohl ich Nicht-Journalisten als Eltern habe, aber meine Mutter hat als Nicht-Journalistin im kaufmännischen Bereich für das Magazin Profil gearbeitet und später dann noch im Newsverlag. Also das heißt, Magazine, Auseinandersetzung mit Politik, Debatten mit Medien, das war bei uns zu Hause einfach irgendwie ganz normaler Alltag. Und die Magazine waren zu Hause. Ich bin als Kind immer bei ihr, wenn ich sie besucht habe, in der Redaktion das Profil herumgestapft. Und das ist so quasi, da sage ich dann immer, irgendwie war es klar, dass mich das begleiten wird und ich da bleiben will. Aber ich sage dann manchmal auch, es war ein bisschen ein Zufall, weil ich habe eigentlich Jus studiert, ich wollte eigentlich in eine andere Richtung einschlagen, habe dann die ersten Schritte beruflich dort gemacht nach dem Studium, Gerichtsjahr und ein paar andere Dinge und gemerkt, dass mich das eigentlich alles nicht wahnsinnig enthusiasmiert. Und habe mich dann im Gerichtsjahr im Straflandesgericht beworben für die Lehrredaktion der Presse und bin genommen worden und haben dafür sogar auch das Gerichtsjahr unterbrochen, weil ich mir gedacht habe, das ist eine Chance, die muss ich jetzt nützen. Und ja, das war im Jänner 2006 und ich bin immer noch bei der Presse.
Und warum braucht Journalismus? Warum ist der so wichtig?
Ich glaube, weil es wichtig ist, und zwar wichtiger denn je, ich meine, es war immer wichtig in der Geschichte, aber dass es eine unabhängige Instanz gibt, eine weitgehend unabhängige, wir können natürlich darüber reden, wie Medien, von welchen Einflüssen sie dann doch abhängig sind, aber eine relativ unabhängige Instanz, die Dinge objektiv einordnet und die einfach auch sagt, was die Hintergründe sind, die einem mehr Informationen gibt als die betreffenden Personen in Politik, Wirtschaft oder auch in der Kultur zum Beispiel. Mhm. Und nachdem wir ja im digitalen Zeitalter sind, im Zeitalter von TikTok und Co., wo jeder Mensch auf der Welt seine Wahrheit überall hinausschreien kann und sogar Manager von großen Unternehmen wie zum Beispiel X, ja, alternative Fakten erzählen können, ist es umso wichtiger, dass es da Instanzen gibt, die das ein bisschen besser einordnen.
Bist du ganz, ganz tief im Thema, warum du auch unser Podcast-Gast bist, weil wir uns natürlich auch ganz, ganz stark mit diesen Themen auseinandersetzen. Thema Zukunft, Thema, wie geht's weiter mit dem Thema Medien, Medienkompetenz von den Menschen, auch Digitalisierung und so weiter. Wie sieht da unsere Zukunft aus? Und es gibt auf internationaler Ebene, europäischer Ebene und auch in Österreich. In Österreich gibt es ja diesen klassischen Digital News Report Austria. Und da steht drinnen, dass, jetzt muss ich kurz auf meine Notizen schauen, 34,9% haben noch Vertrauen in die Nachrichten in Österreich. Das ist jetzt eine Zahl, die haut mich nicht unbedingt vom Hocker. Warum ist das so? Warum ist diese Zahl ist die geringste seit jeher? Warum ist das so? Warum vertrauen wir dann den Medien einfach nicht mehr?
Ja, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe, die damit zusammenhängen. Der erste ist, dass ich möchte schon immer gern bei der Selbstkritik beginnen an uns Medien selber. Medien waren lange Zeit, vor allem vor dem digitalen Zeitalter, Institutionen, die sich, wie soll ich sagen, auf die Fahnen geheftet haben, dass sie eben früher Zugang zu Dingen bekommen, dass sie näher rangehen konnten, dass sie auch einen direkteren Zugang zur Politik hatten oder zur Macht. Und zwar wollten sie diese Macht zwar einerseits, Stichwort vierte Macht, kontrollieren, beobachten, darüber berichten, aufdecken, aber einige davon haben sich nicht nur mit dieser Macht auch gemeinsam sozusagen ins Bett gelegt oder gemeinsame Sache gemacht, immer wieder, sondern es ist so eine Art überhöhte Eitelkeit entstanden. Also man hat einfach so das Gefühl gehabt, ja, wir sind die Welt erklären. Und ich kann mich erinnern, gerade wie ich auch begonnen habe und jünger war, war noch sehr dieses Diktum in vielen älteren RedakteurInnen, wenn ein Leser, eine Leserin sich beschwert oder irgendwie etwas schreibt an uns, dann ist einmal prinzipiell davon auszugehen, dass die eigentlich nicht recht haben. Also das heißt, der Kunde, an den man sich gewandt hat, das, also auch jetzt, wenn man es von einer Marketing- oder von einer ja, kundenorientierten Dienstleistungsgesellschaft wahrnimmt, war das eine ganz eigenartige Herangehensweise. Man hat zwar sehr gern das Geld genommen für die Print-Abos und die Inserate und ich weiß nicht was von der Politik, aber man hat nicht das Gefühl gehabt, dass man hier eine Dienstleistung erbringt. Und das hat sich, glaube ich, schon in vielen Köpfen, auch in österreichischen Medien in den letzten 10, 20 Jahren, schon ein bisschen verändert. Aber wenn man jetzt Wissenschaftler beobachtet, Kritiker beobachtet, natürlich noch immer viel zu wenig. Mhm. Das heißt, das ist mal die eine Säule. Also man ist ein bisschen so hochnäsig von oben herab. Das Zweite ist, dass wir natürlich auch, wie sehr oft in vielen Dingen, im Vergleich vor allem zum angloamerikanischen Raum, zu spät dran waren mit gewissen Entwicklungen und, das ist gar nicht nur auf den deutschsprachigen Raum beschränkt, sondern auf Medien generell, manche Dinge einfach auch falsch eingeschätzt haben. Also, dass wir zum Beispiel unser ureigenstes Produkt, die Nachrichten, die Geschichten im Internet verschenkt haben, gleich einmal am Anfang, bis auf wenige Ausnahmen, wie zum
da
Beispiel
waren sie im angloamerikanischen Raum echt schnell, gell?
Nein, eben auch nicht. Also das war eigentlich, das Wall Street Journal ist 1995 das einzige Medium gewesen, das wirklich gleich gesagt hat, wenn du bei uns digital, und ich meine, das war damals schon auch wirklich sehr, auch wieder Chuzpe, weil damals war natürlich das Internet auch noch nicht besonders schnell, hat nicht besonders gut ausgesehen.
Trotzdem haben sie
aber das Wall Street Journal, Murdoch, die haben gleich gesagt, also wir machen das, wenn dann nur so. Aber sie waren eigentlich am Anfang, die ersten 10 Jahre, die einzigen, kann man sagen. Mhm. Und so richtig diese Paywall-Welle hat ja dann eigentlich erst begonnen ab 2011 bis 2013 mit der New York Times, die nach vielen Anläufen, wir mussten 3-4 Mal verschiedene Sachen probieren, die alle nicht funktioniert haben. Irgendwann haben sie es dann ein bisschen besser heraus gehabt. Und so ab 2013 hat dann auch der deutschsprachige Raum nachgezogen. In Österreich ist es bis heute so, dass große Medien wie der Standard ja überhaupt nicht Paywall setzen. Die Presse hat 2017 ihre eingeführt. Die Bundesländerzeitungen, der Kurier, also sind jetzt schon viele auch auf dieser Paywall-Seite. Wobei natürlich manche auch da durchlässiger sind und trotzdem viele Nachrichten rauslassen. Beim Wall Street Journal zum Beispiel ist es und beim Economist ist es so, dass du wirklich einen Artikel manchmal nicht einmal lesen kannst pro Monat frei, weil schon kommt der Balken und du musst bezahlen. Der Guardian, du hast ihn kurz vorher angesprochen, der hat immer noch das gleiche Modell wie der Standard, also frei, aber immer mit so großem Banner. Please help us if you like
our
work.
Ungefähr vor 7, 8 Jahren mal ein bisschen verfolgt, wie die drüber diskutiert haben und es eigentlich schlussendlich nie realisiert haben. Ja.
Genau, also die leben eher von dieser Idee der freiwilligen Spende, mhm, an sehr treue Kundinnen sich zu wenden, mhm, und sagen aber auch, dass das ein bisschen besser wird. Also da kommt auch was rein. Es ist jetzt nicht so, dass sich da gar niemand dazu wendet. Ja, also das ist sozusagen die zweite Schiene, dieses manche Entwicklungen verschlafen. Bei uns gab es lang dieses Diktum bis in die 10er Jahre, na, das Internet, das geht auch wieder vorbei. Wenn man da heute zurückdenkt, denkt man sich, das gibt es eigentlich nicht. Hm, krass. Und ja, natürlich ist auch eine Entwicklung direkt dazu bei, das sind die sozialen Netzwerke. Das würde ich jetzt als dritte Säule sehen, dass wir uns halt einfach gerade aus dem amerikanischen Raum Unternehmen, Social Media Unternehmen, überrollt haben und dass die alle aus Amerika oder bei TikTok aus China kommen, ist schon auch interessant, dass es zum Beispiel kein europäisches soziales Netzwerk gibt, ist interessant. Und da sind wir natürlich irgendwie als Medien plötzlich zu Sklaven geworden dieser Plattformen und hängen an deren Algorithmen und sehen, dass sie uns eigentlich behandeln, so wie sie wollen. Also bei Facebook war das ja besonders stark so. Der Facebook hat am Anfang sehr lange als Medien als Partner gesehen, weil Facebook wusste, wir können nur eine lange Use-Time zustande bringen, wenn wir hier auch Inhalte, wertvolle Inhalte einbauen. Und dann haben sie sich aber immer mehr gegen Medien gewandt und auch Algorithmen verändert. Und dann plötzlich, also zum Beispiel geteilte Artikel von Webseiten von Medienhäusern waren plötzlich ganz schlecht gerankt und so. Also genau, da gab es ja viele
die klassischen Phasen. Linkposts, die einfach dann einfach keine Reichweite mehr bekommen haben.
Genau. Und die vierte Säule ist einfach die ganz klassische Erzählung, dass die Demokratie vielen Ebenen in der Welt plötzlich nicht mehr so, also man hatte geglaubt, die Demokratie, die steht irgendwie fest und das ist die beste Staatsform, die es gibt. Aber wir sehen das Stichwort Trump, Putin, China, diverse andere südamerikanische Länder zeigen einfach, dass das nicht mehr so gesichert ist, dass viele Menschen da plötzlich das Gefühl haben, es läuft alles nicht so gut, wie sie das wollen und sie vertrauen plötzlich mehr Populisten. Es hat sicher auch die Pandemie dazu beigetragen. Jetzt zwei sehr, sehr große Kriege, die gerade Europa und den Westen in den Grundfesten erschüttern, nämlich Russland, Ukraine und Israel, Gaza. Daraus entsteht so ein ganz furchtbarer Cocktail, der gemeinsam mit dem Punkt 3, mit Social Media, der das alles zum Brodeln bringt und wo einfach immer mehr Menschen die Möglichkeit haben, sich wirklich abseits von ganz klassischen Denkräumen ihre eigenen Welten zusammenzubauen. Und natürlich verstehe ich das, wenn ich jetzt mich in monatelang oder sogar nur sehr kurz, es geht, glaube ich, sehr schnell, dass man da beeinflusst, ein paar Wochen lang über TikTok oder Signal-Gruppen, weil ich mich zum Beispiel einfach interessiere, ich zufälligerweise in ein pro-russisches Nest gelange oder in ein anti-israelisches oder in ein Anti-Impf-Nest und dort werde ich mit Informationen und Videos sozusagen richtig infiltriert, ist mir klar, dass man danach, wenn man ein klassisches Medium wie die Presse oder den Standard oder den Kurier liest, sich denkt, na, die haben ja alle einen Knall, das stimmt ja alles nicht, was die da schreiben. Ja. Sicherlich kann man da wieder, um den Kreis zu schließen, zu Punkt 1 zurückgehen, weil die westlichen Medien sicherlich in manchen Bereichen sehr klare Meinungen und Haltungen vertreten, wo sich dann diese Verschwörungstheoretiker, diese sehr einseitigen Strömungen folgenden Menschen gar nicht mehr wiederfinden. Mhm. Ich finde, am besten sieht man das an diesem Israel-Palästina-Konflikt. Da hat Deutschland, da hat Österreich vor allem, aber auch der Westen, vor allem auch Amerika, eine ganz klare Haltung, die natürlich auf unserer Geschichte beruht und auf diesem Nie-Wieder-Gefühl, das wir seit dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust haben, zu Recht. Aber da gibt es einfach auch andere Kulturen, andere Länder, die das anders sehen. Und die Idee, also gerade zum Beispiel bei den Briten ist es, glaube ich, ein bisschen mehr so, dass man israelische Politik auch kritisieren darf und trotzdem die Verbrechen der Hamas verurteilen kann. Mhm. Und das ist sozusagen bei uns, finden manche, nicht so gegeben. Mhm. Aber das führt jetzt sehr stark in dieses eine Thema hinein. Aber da, glaube ich, sieht man es am stärksten. Mhm. Genauso wie bei Ukraine und Russland. Es gibt auch Menschen, die der Meinung sind, Ukraine und die NATO haben hier im Vorfeld nicht korrekt agiert. Mhm. und die dieser russischen Argumentationslinie mehr folgen. Und das muss auch gar nicht immer gleich ein Extremist sein, finde ich, oder so. Aber der fühlt sich natürlich von einem Medium, das von vornherein eine Haltung hat und der irgendwie folgt, vielleicht nicht mehr so abgeholt.
Ja, nicht mehr gehört, ja. Du sprichst jetzt einen wichtigen Punkt an, weil du auch von der vierten Gewalt gesprochen hast. Ich weiß nicht, ob du zufällig das Buch vom Harald Welzer und vom Richard David Brecht kennst.
Nein, also ich kenne es, aber ich habe es nicht gelesen.
Ja, ist auch okay, wenn du das nicht liest.
Du bist schwer bei allen Dingen, wo Richard David Brecht drauf ist, verstehe, muss ich zugeben.
Verstehe ich, alles gut. Aber die beiden kritisieren einfach die Leitmedien. Ja,
ja, also die Message weiß ich oder die Grundbotschaft.
Genau. Aber es geht immer nur um diese Grundbotschaft, die mich wirklich zu diesem Punkt 1 nämlich wieder führt. Diese Macht und diese uniforme Meinung, die viele Medien dann vertreten. Also die haben eigentlich damit gestartet, dass sie die Meinung zum Ukraine-Krieg und mehr Waffenlieferung etc., dass das einfach so unisono durch alle Medien ging und da eigentlich keine, ja, sie haben es halt einfach kritisiert, dass hier keine gute Medienarbeit geleistet wurde.
Wobei ich es lustig finde, gerade von Richard David Brecht, im Besonderen auch ein bisschen Harald Welzer, kommt dann oft, also nehme ich eher nicht von ihnen selber, aber von den Menschen, die die mögen und die denen vertrauen, kommt dann gern der Satz, das darf man ja heute nicht mehr sagen. Und das finde ich ja wiederum einen völligen Holler, weil natürlich darf man diese Dinge sagen. Das ist auch so eine dieser Botschaften, die gerne die FPÖ oder die AfD verbreitet. Und die sagen das oft, bevor sie dann etwas sagen, und sie dürfen sagen. Also ich meine, wir sind eben in einer Demokratie, es gibt Rede- und Meinungsfreiheit.
Genau.
Solange die Dinge, die sie sagen, nicht verhetzend oder strafrechtlich relevant sind, dürfen sie das sagen. Sie dürfen es teilweise auch auf Leserbriefseiten und Meinungsseiten in Zeitungen sagen. Also das finde ich wiederum so eine wehleidige Haltung, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil heute kann ich es als quasi Konsument, als ganz normaler Bürger, Bürgerin noch viel, viel, viel leichter und besser sagen als je in der Geschichte zuvor, weil eben ich kann mir einen Social Media Account anschaffen, ich kann einen Blog machen, einen Podcast machen,
alles,
wo ich all diese Dinge, ein TikTok, Reels und ich weiß nicht was. Also das stimmt einfach nicht. Das ist schon, da muss ich ehrlich sagen, da finde ich dann diesen Punkt, mein vierter Punkt sozusagen, da hört sich dann bei mir auch irgendwann das Verständnis auf, dass man da so in dieses Jammern verfällt.
Absolut. Und ich finde, wobei ich schätze dann wieder genau diese Persönlichkeit von Richard David Brecht, weil es gibt sehr viele Meinungen, klassische Meinungen, die er vertritt, wo man einfach ganz sagt, hey, da denkt man einfach anders, da kann man einfach seine Meinung nicht verstehen, und dann gibt es einfach Punkte, wo man sagt, okay, ja, interessanter Blickwinkel. Und deshalb habe ich das Buch natürlich, ich gebe zu, ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber ich habe es natürlich deshalb auch ganz spannend gefunden, weil ich bin ja der Meinung, dass es ja gerade die Leitmedien, den Qualitätsjournalismus ja so dringend braucht und wir jetzt eigentlich keine Hassrede drauf halten sollten, sondern viel bewusster schauen können, wie können wir Medienförderung und so weiter einfach angehen und da viel mehr machen. Und natürlich kann man immer wieder einzelne Journalisten kritisieren, wie die arbeiten, oder Medien kritisieren, also es ist ja auch wichtig, ja, also du bist ja in der richtigen Abteilung dafür, wo einfach die Debatten geführt werden. Auf was ich eigentlich zurückkommen wollte, ist jetzt auch nochmal das Thema Vertrauen. Gibt es da etwas, was ihr im Speziellen macht bei der Presse, um einfach das Vertrauen zu stärken bei euren Leserinnen und Lesern oder Hörerinnen und Hörern?
Also ich glaube, das, was ich vorher gesagt habe, ist ja Punkt 1, dass wir nicht mehr so von oben herab und hochnäsig auf unsere Leserinnen und Leser, mittlerweile auch Hörerinnen und Hörer, und auch Zuseherinnen und Zuseher blicken, sondern dass wir Kritik ernst nehmen, dass wir offen sind, wenn uns jemand auf etwas aufmerksam macht, dass wir natürlich auch offen sind für Themen, für Anregungen und so weiter. Das ist, würde ich mal sagen, das Allerwichtigste. Mhm. Wir haben jetzt aber sonst keine speziellen vertrauensbildenden Maßnahmen, außer dass wir versuchen, unsere Arbeit gut zu machen und eben die Hintergründe darzulegen, warum wir etwas so und so erfahren haben, wie wir das tun und ja, wie wir uns unsere Meinung gebildet haben.
Ich würde ganz gerne mal ein bisschen in dieses Thema künstliche Intelligenz, Fake News und so weiter ein bisschen eintauchen. Wir glauben ja immer, also das heißt, wir glauben immer, unsere Welt ist einfach so stark im Wandel. Wir haben einfach so viele Veränderungen, sehr viele gute Veränderungen, wo man glauben möchte, es wird alles sehr viel transparenter, einfacher, weil uns die ganze Welt offen steht. Wir sind ja einfach super stark verbunden mit der ganzen Welt durch Social Media und Co. Und genau das Gegenteil passiert gerade, ja, dass wir nicht mehr unterscheiden können, ist etwas wahr, ist etwas nicht wahr. Ich war jetzt gerade vor kurzem bei einer Freundin, da war die Mutter auch beim Abendessen und es war halt wirklich so ein ganz spannendes Gespräch, weil die war klassisches Opfer von diesen SMS-Attacken, die da vor ein paar Monaten waren oder wer weiß, schon fast ein Jahr her. Und sie hat sich wirklich gefragt, ja, wie unterscheide ich denn das? Oder wo kann ich denn da einen Kurs machen? Weil sie einfach, ja, plötzlich sich da total große Sorgen macht, wie sie einfach ihre Medien konsumiert, ganz einfach.
Ja, das mit der Frage, mit dem Kurs ist ein guter Hinweis darauf, dass längst und wirklich dringend fehlt in der Bildung unserer Kinder und Jugendlichen, dass sie auf diese Welt, die sie da vor sich haben, spätestens ab, je nachdem, 10 bis 14 Jahren, wann auch immer Eltern entscheiden, ihren Kindern ein Handy zu geben, mit diese Welt, die sie da vor sich haben und mit der sie sich natürlich bewegen müssen. Also es ist ja auch keine Idee oder kein richtiger Lösungsvorschlag zu sagen, na, dann hast halt kein Handy und die Kinder sollen das gar nicht haben oder spät oder was auch immer. Nein, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man junge Menschen vor allem, aber auch Ältere, die das überhaupt erst dann im Zuge ihres, aufgrund der neuen Entwicklungen erst im Laufe ihres Lebens lernen müssen, besser darauf vorzubereiten. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Ich glaube tatsächlich, dass das größte Problem sein wird, dass Menschen, die aus irgendwelchen Gründen nicht so gefestigt sind, und jeder Mensch hat in seinem Leben irgendwann mal Phasen, wo er vielleicht schwächer ist, mental, aber auch körperlich, und wo er vielleicht eher auf etwas reinfällt und eher solchen Zurufen vertraut, als wenn er da jetzt sozusagen einen klaren Kopf drauf blickt und sagt, kann das sein?
Also ich glaube, die Quelle etc.
Genau. Und dieses Betrügen, das ist ja auf so vielen Ebenen. Das gibt auch noch klassische Anrufer, die ja irgendwie dann behaupten, man soll jetzt bitte sein Konto räumen, weil die Bank hat irgendwas vor und so. Bis zu Cyberattacken, die man bewusst eingeladen wird, was zu tun. Also sprich, man kriegt eine E-Mail, ein SMS oder auch Cyberattacken, wo man gar nichts dazu tut, wo man irgendwie von hinten rum quasi Opfer davon wird. Und ich glaube ja ehrlich gesagt, niemand ist so richtig davor gefeit. Man muss sich selber da an der Nase nehmen. Und das ist einfach eine Frage von Übung und von Awareness. Ja? Weil ich meine, früher war es halt vielleicht eher so, dass man ein Auto nicht in bestimmten Ländern lange unbeaufsichtigt auf einem dunklen Parkplatz stehen gelassen hat, wenn man wusste, es wird das Auto gestohlen. Es klingt jetzt total lächerlich. Ja. Heutzutage sind, glaube ich, Autodiebstähle ziemlich am Ende der Kriminalitätsstatistik angelangt, weil erstens mal Autos auch gar nicht mehr so spannend sind. Dafür ist eben steigt diese Cyberkriminalität immer mehr. Und das eine ist Kriminalität und das andere sind aber Menschen, die ja gar nicht unbedingt jetzt direkt einen Nutzen ziehen wollen durch einen User, indem sie ihm Geld abknöpfen oder so, sondern die einfach Spaß daran haben oder selber so überzeugt davon sind von ihren Fake News und ihren Verschwörungen, dass sie andere Menschen damit anstecken wollen. Und das ist ehrlich gesagt ein Bereich, der mir fast noch mehr Sorgen macht, weil das eine ist sozusagen strafrechtlich relevant, das sind Verbrechen, die sich einfach verändern aufgrund der Technologie, die vorhanden ist, aber das andere sind wirklich Räume von bisher denkunwürdigen Ideen, die mich auch sehr überfordern und wo ich auch ehrlich gesagt nicht weiß, was man wirklich tun kann. Ja. Also es kommt mir ein bisschen
super,
so vor, wie
so. Das
wäre
meine nächste Frage gewesen.
Ja, genau. Also da bin ich auch wirklich keine Expertin, weil das ist ja fast schon wie so sektenartig. Ja. Es sind dann immer die Geschichten, die man hört von irgendwelchen Theorien, da, ich kann mich erinnern, der Xavier Naidoo ist ja da abgedriftet, zum Beispiel vor ein paar Jahren, der eigentlich recht erfolgreiche Sänger, der dann plötzlich da diese Videos auch veröffentlicht hat, wo er weint, weil er irgendwie überzeugt davon ist, glaube ich, rund um den Pandemiestart, dass alles sozusagen ein Plan ist und dass irgendwie in ganz Amerika unterirdisch Menschen leben und Kinder halten und ihr Blut trinken und so. Also ich meine, das ist so verrückt, dass man ja eigentlich nur glaubt, das ist ein Witz und sich abwendet. Aber schlimm ist halt, wenn es Menschen gibt, die sich nicht von sowas abwenden, sondern sich aus irgendeinem Grund von sowas angezogen fühlen und das auch glauben. Ja,
das passiert einfach immer mehr, gerade durch Social Media, einfach diese klassischen Bubbles, die sich einfach bilden. Und die aber dann, obwohl sie gar nicht so groß sind, aber ganz, ganz großes Gehör finden oder eben mehr Anhänger finden, weil sie sich halt weltweit auch verbinden können. Ja.
Also die Pandemie war das sicherlich ein ganz massiver Treiber für diese Entwicklung. Absolut, ja. Gleichzeitig muss ich sagen, finde ich es auch manchmal selbst sozusagen Also wenn ich das jetzt sage, was ich sage, klingt es vielleicht auch schon wieder wahnsinnig arrogant und überheblich, weil ich mir dann halt herausnehme zu sagen, ich weiß, dass das, was die verzapfen, wie mein Vater gesagt hätte, Blödsinn ist und ich arbeite für ein Publikumsmedium, das keine Fake News verbreiten will und so weiter. Aber ich beobachte schon auch immer wieder, ich habe jetzt erst wieder vor kurzem auch auf Social Media ein paar so Reels mir angeschaut von vom Daily News. Das ist so ein, nicht Daily News, ich weiß es gar nicht, so eine Late-Night-Show aus Amerika. Und da gibt es auch immer wieder eine Kategorie, die gehen raus und fragen Leute, ich meine, ganz klassische Geschichte. Und oft eben Republikaner, oft irgendwie so Menschen, die ein bisschen verrückt sind, Prepper oder ich weiß nicht was. Und da war jetzt ganz neu eine Episode, wo der Moderator irgendwo rumstapft und zwischen Trump-Anhängern Leute befragt und die zu Russland. Und alle, also die natürlich dann immer nur die logisch nimmt, sagen, ja, Russland ist super, Putin ist super und er ist so ein Mann, der sich so gut ausdrücken kann und so viel gutes Benehmen hat und so weiter. Und du sitzt da und du bist einfach überrascht über sowas. Mhm. Gleichzeitig entsteht natürlich dabei so ein Gefühl von, wir sind die Gescheiten, die Guten, wir wissen's und ihr seid die depperten Trotteln, die wir jetzt vorführen. Ja. Also ich glaube auch, das ist nicht immer die, ich meine, das ist jetzt eine Satire-Sendung, ist mir schon klar, dass das ein Teil davon ist und bei uns Willkommen in Österreich und so macht's genauso, aber ich glaube, dass sich die andere Seite, die das dann vielleicht auch mitbekommt, dass sie lustig, dass man sich über sie lustig macht, das verstärkt eben wieder dieses Ur-Unvertrauen gegen die klassischen, gegenüber den klassischen Medien. Weil wenn ich dort aufdrehe und ich werde, meinesgleichen wird verarscht, ist klar, dass ich denen nicht mehr vertraue.
Aber schauen wir mal zurück, wirklich jetzt nach Österreich. Wie geht es in der Medienlandschaft? Der Markt ist ja da auch ganz, ganz stark umkämpft und man kriegt ja aus Deutschland auch stark mit, ganz, ganz viele Zeitungen, Magazine sperren auch zu. Ja, wie geht es der Medienlandschaft?
Ja, großes Thema. Also Medienlandschaft geht es nicht besonders gut, muss man sagen. Die letzten Jahre, also bei uns war es ja irgendwie so, seit ich habe sehr lange Medien gemacht, fast ein Jahrzehnt, und über Medien berichtet. Und das, was wir jetzt gerade in der Realität sehen, haben wir gefühlt schon seit 15 Jahren an die Wand gemalt. Aber es hat niemand so richtig ernst genommen, glaube ich. Und es ist wie so oft eben, das habe ich gerade am Anfang gesagt, auch bei uns, ich glaube, es war mal ein Punkt 2, dass Entwicklungen, die global zu beobachten sind, bei uns ein bisschen verspätet einsetzen, um 5 bis 10 Jahre später. Und jetzt ist es aber wirklich so weit, dass die Medien merken, das geht sich nicht mehr lang so aus. Die Papierpreise sind zu teuer, die Abonnenten, Abonnentinnen werden immer weniger. Aber gleichzeitig sind unsere digitalen Erlösmodelle noch lange nicht dort, wo sie sein sollten, um die sinkenden Printerlöse auszugleichen. Und gleichzeitig merken jetzt aber doch alle, ups, das Internet geht nicht weg und auch die Social Media gehen nicht mehr weg. Wir sollten dort präsent sein in der Hoffnung, dass wir die nächste Generation auch noch für uns interessieren. Das heißt, es ist auch gleichzeitig ein relativ hoher Innovationsdruck da, der wieder kostet. Ja. Und das sehe ich derzeit als die größte Herausforderung, dass man eigentlich mit tendenziell weniger Menschen und weniger Budget mehr Kanäle bedienen muss und eigentlich kreativer, spannender, lustiger sein soll. Ja. Und da draußen in dieser Welt gibt es wahnsinnig viele andere Menschen und Dinge und Unternehmen, die Unterhaltung und die Ablenkung liefern. Das heißt, wir werden einfach immer uninteressanter. Ja, also ich finde gerade dieses Bild mit diesem Internet, das einmal begonnen hat, der größte Konkurrent war damals lange das Spiel, das Gaming. Ja, und sonst gab es nicht viel. Dann kam irgendwann ab 2005/2006 eben Social Media. Aber wir waren diese ersten Jahre, haben Medien das Internet ja auch ausgemacht und befüllt. Und da haben wir zu wenig draus gemacht, um damals schon in den Köpfen aller Userinnen und User zu verankern, du musst aber dafür zahlen, weil fürs Gaming musst du auch zahlen. Ne? Ja, also insofern finde ich, es geht uns nicht besonders gut und gleichzeitig bin ich auch kein großer Freund von diesem ewigen alles krank jammern. Es ist der Ich finde gerade auch diese, was da durch den Innovationsdruck passiert, extrem spannend. Ich bin froh, dass ich da viele dieser Dinge miterleben darf. Ich finde es.
Und auch mitentwickelst.
Mitentwickeln darf auch, das finde ich auch super natürlich. Es macht enorm Spaß. Und ich glaube, es gehört ein bisschen dazu, dass man in der Medienbranche, so wie generell in der digitalen Branche, ist ja egal, wo man sich jetzt bewegt, ob man jetzt eher im Marketing oder eher einfach für Produkte, die im digitalen Raum relevant sind oder für Medien arbeitet, man muss einfach sich ständig wandeln und bereit sein, den Wandel mitzumachen und nicht kulturpessimistisch in einer Ecke sitzen und sagen, es war früher alles besser und es wird alles untergehen und so. So bin ich Gott sei Dank nicht gestrickt. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass gut gemachter Inhalt irgendwo ankommt. Wobei ich schon noch zugeben muss, manchmal frage ich mich, wenn ich auch mal einen schlechten Tag habe, wer soll das alles bezahlen? Weil ich sehe nicht, dass es genügend Menschen gibt, die für Medien Geld ausgeben werden. Es gibt welche, Gott sei Dank, aber die sind entweder 40 plus oder irgendwie crazy aus der Sicht von jungen Menschen. Und ich bin gespannt, ob es uns noch gelingen wird, weil viel Zeit haben wir, glaube ich, nicht, Medien zu machen, für die jüngere Menschen trotz des anderen Angebots, das sie haben, TikTok und Netflix und Amazon Prime und ich weiß nicht was, für die sie gerne zahlen wollen.
Das wäre jetzt eben gerade meine nächste Frage. Also du bist schon der Meinung, es braucht diese Paywall, es braucht einfach wirklich, wenn ich jetzt so wie ihr einfach, wenn ihr Zeitung, Digitalangebote, Podcasts und so weiter habt, dass man einfach wirklich die Userinnen und User dazu bringt, zu zahlen für diese Inhalte, weil sie qualitativ hochwertig sind.
Genau.
Wenn ich da jetzt einfach aus meiner subjektiven Wahrnehmung einfach mal frech sage, naja, aber eigentlich lese ich gerne die Presse und eigentlich lese ich gerne den Standard und die Zeit und New York Times und eigentlich habe ich überhaupt keine Lust, dass ich mir so viele Abos zulege und Zeit habe ich eigentlich für das auch nicht. Glaubst du, gibt es andere Modelle, andere Möglichkeiten?
Ich fürchte nicht. Ich glaube, also es war immer wieder die Idee und es gibt auch ein paar Angebote wie Read It und Readly, mehrere Medien abbilden und wo du sozusagen mit einem Art Flatrate-Modell, ähnlich wie bei Spotify oder eben auch Netflix, ein paar Medien konsumieren kannst. Da hat sich aber gezeigt, dass das im deutschsprachigen Raum überhaupt nicht anzieht. Das ist wirklich interessant. Also ich habe es eine Zeit lang sogar recht lang genutzt. Ich habe mich jetzt unnächst einmal davon abgemeldet. Dann auch, gebe ich zu, weil auch meine, bei mir ist eher das Gegenteil. Ich habe so viel, dass ich mir irgendwann einmal mich wirklich fragen muss, wozu blase ich dann auch das Geld hinaus, wenn ich es nicht nütze. Aber ich glaube, dass das, ich weiß nicht, woran es liegt, warum das so schlecht angenommen wird. Ich glaube auch, dass das ein bisschen ein Nischenthema ist. Es gibt dann nicht so viele Leute, die so viel verschiedene Dinge haben wollen. Ja. Und ich glaube eher, es wird in die Richtung gehen, dass man so Lebenswelten anbietet. Das ist eben so, wie ich bin ein Netflix-Abo nennt, oder ich meine, auch dort hört man zwar in Amerika vor allem, dass sehr viele Menschen ständig switchen zwischen den unterschiedlichen Anbietern, weil es so leicht möglich ist. Also weil dann ist die neue Serie da und die 7. Staffel von dem und dem dort. Mhm. Und es gibt eine sehr hohe Fluktuation zwischen den verschiedenen Anbietern, wobei ich zum Beispiel, ich bin da auch eher so, wenn ich manche Sachen lasse ich dann auch wieder, aber ich habe einfach immer fix Netflix und Prime, das ist irgendwie bleibt, weil da denke ich mir, das ist so ein Grundset an Serien und Filmen, die ich gut brauchen kann und da brauche ich nicht hin und her tun und so wird es vielleicht auch mal bei einem Medium sein, dass man, nicht nur vielleicht, das ist hoffentlich jetzt schon so, dass man vielleicht auch mit den Dingen, die man anbietet, die man schreibt, die Menschen, die dort arbeiten, die Haltungen, die man vertritt, dass man Kundinnen und Kundinnen erreicht, die einfach sagen, das ist die Zeitung, von der möchte ich mich begleiten lassen. Und es wird vermutlich nicht mehr so lange mit einer gedruckten Zeitung sein, sondern mit einer gut gemachten App, die dich eben im Laufe des Tages begleitet. Und dann hast du noch vielleicht, dann folgst du dieser Zeitung auch noch auf irgendeinem sozialen Netzwerk, hörst dir die Podcasts an und so weiter und bist bereit, dafür einen gewissen monatlichen Anteil zu zahlen. Das ist so meine Millennial-Sicht mit 40 plus, dass das irgendwie normal ist. Ob das eben bei 20-Jährigen, ich weiß es nicht, ich bin dann auch da wieder nicht so pessimistisch, weil ich mir denke, die wachsen auch damit auf, dass gewisse Dinge im Internet kosten. Leider nicht TikTok und Instagram und so, wo du dich zuballern kannst den ganzen Tag mit irgendeinem crazy Content. Aber gerade auch, wenn ich mir anschaue, mein Bonussohn ist 11, großer Fußballfan und dem ist schon klar, dass zum Beispiel gewisse Dinge, gewisse Fußballspiele nur Sky zeigt und Sky kostet was, dass diese Fußballpickeln und die Hefte dazu und so weiter Geld kosten und gar nicht wenig, wenn man das hochrechnet. Ja. Ja. Und also es ist ihm schon bewusst, dass Dinge, die ihn interessieren, irgendwie was kosten und dann auch was wert werden. Mhm. Und ich frage mich sozusagen, ob sich das, wenn man da schon im jungen Alter mit gewissen Dingen anfängt und ein Interesse hat für einen Bereich, ob sich das nicht doch fortsetzen lässt. Mhm. Ja.
Das Interesse ist eigentlich das beste Stichwort, weil wenn ich Interesse daran habe, dass ich Medien konsumiere, dass ich Abo mache bei der Presse, dann, glaube ich, ist dieses Bewusstsein absolut da und dann macht man das auch sofort. Ja. Wenn man so nicht aufwächst oder noch so aufgewachsen ist, es war alles for free oder Content gibt eh auf Instagram und TikTok for free, dann hat man einfach diese Bereitschaft nicht und dann wird man halt berieselt von anderen Dingen, landet in Bubbles oder wie auch immer. Ja.
Genau.
Es gibt ja auch diese Debatten, TikTok zum Beispiel zu verbieten etc. Was hältst du davon?
TikTok finde ich ein sehr interessantes Medium und vor allem auch wegen seiner Herkunft und diesen ganzen auch Rumors, die es darüber gibt, allein schon, weil es eben aus einem repressiven Staat kommt, weil man nicht genau weiß, was mit den Daten passiert, weil es ja auch immer wieder heißt, wenn man es nützt, werden automatisiert Daten von deinem eigenen Smartphone abgesaugt. Ich finde, verbieten ist ein großes Wort, weil da sind wir dann wieder gleich dabei, dass man vielleicht vielen Verschwörungstheoretikern Tür und Tor öffnet, aber ich finde auf jeden Fall, was wir für alle sozialen Netzwerke brauchen, sind bessere Regeln. Mhm. Das ist natürlich eine sehr europäische Ansicht und eine sehr juristische, aber es wird uns nichts anderes übrig bleiben und es müssen diese Unternehmen, die viel Geld mit diesen Netzwerken verdienen, mehr dazu in Verantwortung gezogen werden, sich zu kümmern um das, was dort passiert.
Ja.
Weil ich glaube, also es ist wirklich von radikalen Tendenzen, also gerade jetzt der Israel-Hamas-Konflikt ist massiv dort, glaube ich, ja, wie er dort dargestellt wird, wie man dort radikalisiert Menschen, Salafisten, die dort irgendwelche Anhänger holen und so weiter. Also ich glaube, wir wissen da viel zu wenig und es wird einem schlecht, ja, wenn man das alles genauer verfolgt.
Ja. Ja. Social Media ist ja auch so ein bisschen dieses Trendthema Menschen folgen Menschen. Glaubst du, dass sich da auch in den Medien einiges wandelt? Also klassisches Beispiel, ich folge Anna Wallner auf LinkedIn, weil sie immer großartige Dinge teilt und neue Formate und konsumiere so auch die Presse. Wie entwickelt sich das weiter? Es gibt ja auch schon Newsfluencer auf Instagram, also da bewegt sich ja auch einiges.
Ja, das finde ich grundsätzlich, das finde ich auch sehr spannend, weil das genau das Problem ist, dass Medien derzeit sehen, es gibt die Influencer, es gibt auf TikTok und so weiter Menschen, die mit irgendwas viele, viele, viele Follower haben und es gibt ja wirklich ganz lustige, aber auch ganz schräge und teilweise beunruhigenswerte Typinnen, die dort viele FollowerInnen haben. Mit dummen Inhalten. Und klassische Medien tun sich schwer. Erstens mal sind ja größere Medien nicht darauf aufgebaut, dass es dort es gibt zwar einzelne Marken, weil sie irgendwie ihre Artikel schreiben und so weiter und weil sie vielleicht dann irgendwie aufgrund von TV-Auftritten oder so bekannter werden, aber grundsätzlich ist ja nicht die Idee, dass das Medium über die Menschen funktioniert, sondern als Bundle aller Menschen. Und ich glaube auch, dass sich JournalistInnen von klassischen, seriösen Medien extrem schwer oder viel schwerer tun mit dieser Influencer-Art, ja, weil du musst eben sehr bereit sein, dein Leben zu teilen, viel von dir preisgeben und auch zu einem gewissen Grad sehr banale Dinge und bereit sein, dein Leben da abzubilden. Und wenn du Journalistin in einem Medium bist, hast du ja auch einen Everyday-Job. Also ich glaube, die Zeit, dass du da dann ständig Videos von dir machst und hochlädst und also das hat einfach, glaube ich, kein klassischer Journalist. Ja. Die meisten entscheiden sich dann eben für einen Kanal, viele jetzt auch mittlerweile gerade seit einigen, würde ich sagen, 2-3 Jahren auf LinkedIn verstärkt. Manche waren es lange Jahre auf Twitter, jetzt X oder früher Facebook. Aber mir fällt auf, dass eigentlich alle Journalisten in Österreich, also viele, denen ich folge, dass das alles ein bisschen ruhiger wird. Also vielleicht liegt es auch daran, dass die eben auch alle ein bisschen älter geworden sind. Also das ist jetzt meine Peer Group, würde ich sagen. Und dass die Jungen, fällt mir auf, das ist sehr interessant, teilweise viel weniger auf Social Media sind, als es noch wir Millennials waren. Ja? Also so die 20 plus, Mitte 20-Jährigen, da habe ich das Gefühl, die sind nicht sehr, also wenn, dann sind sie privat auf Social Media, aber es ist jetzt nicht so, dass sie es so als Marketing-Tool verwenden für ihre Arbeit.
Eine letzte sehr, sehr große Frage habe ich noch, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken und du, also Lisa und ich, wir entwickeln gern eher Utopien als Dystopien. Deshalb würde ich dich jetzt auch bitten und du hast ja gesagt, ja, jammern und sudern bringt nichts. Wenn wir jetzt wirklich absolutes Wunschkonzert spielen, normal blicken wir immer ganz gern 30 Jahre nach vorne, ich würde jetzt aber für den Medienbereich mal sagen, so vielleicht 5, vielleicht 10 Jahre nach vorne blicken. Wie kann es denn ausschauen, die Bildung zur Medienkompetenz? Wie ist die Medienlandschaft? Egal, das kann jetzt mal nur für Österreich sein, kann für Europa, weltweit. Was wünschst du dir? den Medien also und aber auch bei den Leserinnen und Lesern.
Was ich glaube, wie es passieren wird.
Was du dir wünschst.
Ich wünsche mir, dass so allgemein nach diesem Superwahljahr und zwei sehr traurigen Kriegen vielleicht bald einmal ein bisschen eine, global gesehen, ein bisschen eine Ruhe einkehrt. Ruhe ist natürlich das falsche Wort, weil es wird nie Ruhe sein, aber die Möglichkeit, dass sich weite Teile der Welt ein bisschen konsolidieren nach diesen wilden Jahren und man sich deswegen auch wieder ein bisschen, gerade diese Verschwörungstheorien und dieses aufgeheizte Stimmung sich wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, verflüchtigt und man mehr gemeinsam an einem Strang zieht, dass sich die Bevölkerung nicht so entzweien lässt. Das ist mal so ein großer Wunsch und mit dem geht dann einher die Hoffnung, dass viele Trashige, dass da abrufbar ist im Internet, das natürlich zweifelsohne auch lustige Sachen hervorbringt, das will ich überhaupt nicht unter den Tisch kehren. Ja, ich bin auch selber eine große Nutzerin von Social Media. Ich bin auch selbst auf TikTok. Also es ist schon sehr, sehr witzig. Aber dass man vielleicht das ein bisschen das Pendel in die andere Richtung ausschlägt. Das ist ein bisschen so wie bei der Klimakrise. Da gibt es auch wieder immer wieder so Phasen. Es gab dann durch Fridays for Future eine Phase, in der das einfach mehr ins Bewusstsein aller gekommen ist. Es ist jetzt wirklich wichtig, was zu tun. Und bei den Medien habe ich die Hoffnung, wenn ich mir was wünschen darf, dass sozusagen das Pendel wieder in die andere Richtung geht, dass man gerne gut gemachte, seriöse Medien konsumiert und dass auch jüngere Menschen da drauf abfahren sozusagen. Und für, ganz speziell für Österreich habe ich die Hoffnung und den Wunsch, dass in den nächsten, was haben wir gesagt, 5 Jahren?
5 bis 10 Jahre.
5 bis 10 Jahren keine größere Zeitung komplett zusperren muss. Ja. Dass innovative Produkte von allen rauskommen und dass vor allem, das wäre ein wirklich großer Wunsch, die Bundesregierung endlich einmal die Eier hat, egal welches ist, nach der Wahl, ein ordentliches, modernes Förderprogramm hinzustellen für die Medien, das nach ganz speziellen Kriterien, auch Stichwort Innovation, Diversity und digitale Bildung und so weiter aufgebaut ist und es allen Medien, die wirklich Interesse daran haben, seriöse Medien oder seriöse Berichterstattung zu machen, ein bisschen das Leben erleichtert. Ich sage ja nicht, weil das bin ich schon auch ganz wichtig, arbeite nicht umsonst bei der Presse. Ich finde nicht, dass Medien ausschließlich von der Politik oder der öffentlichen Hand finanziert werden sollen. Sie sollen ein paar Erleichterungen bekommen, weil sie in einer momentan sehr kritischen Branche arbeiten und weil es für die Demokratie wichtig wäre, diese Branche nicht sterben zu lassen. Aber es heißt nicht, dass wir Millionen reingesteckt kriegen, damit dann die Berichterstattung passiert, die sich die Politik wünscht. Ja. Also das sind schon zwei Paar Schuhe. Und ich habe nur da, ehrlich gesagt, also von wegen Wunsch, da habe ich wirklich nicht so eine große Hoffnung, dass sich da so viel tun wird. Ja. Wobei es dann auch wieder spannend wird, also gerade die nächsten 10 Jahre, es wird auch jede Generation bringt neue Menschen und Ideen. Es wird jetzt in den nächsten 10 Jahren, wenn viele dieser Köpfe, die wir aus Medien kennen, langsam aber sicher abtreten, in die Pension gehen und so weiter und an die nächste Generation ranlassen, die wahrscheinlich Millennials oder schon beginnend Gen Z sind. Also es wird spannend, wie die das dann handhaben und was da kommt. Ja. Ich bin eigentlich wirklich sehr neugierig und freue mich drauf.
Ja, ja, das ist schön. Das ist das Beste. Neugierde ist immer gutes. Ein gutes Stichwort, Wolf Lotter von Brand 1 sagte immer, Neugierde ist das beste Konjunkturprogramm, was wir uns geben können.
Anna, und noch weigere ich mich, mir Alternativen für einen anderen Beruf zu suchen, weil das natürlich schon immer wieder zwischendurch so mitschwingt, naja, wer weiß, wie lange gibt es Medien noch, wie lange wird man noch einen Job hier haben, aber ich stieb das noch immer weg, weil ich noch zu gern Journalistin bin.
Ja, das ist wunderbar, mit Herzblutjournalistin. Anna, ich könnte dich ewig ausfragen. Ich könnte wirklich nur so lang dahin gehen. Ich habe nur so viele Stichworte stehen von Demokratie über, ja, was auch immer. Gibt es einfach noch eine Sache, die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Boah, jetzt haben wir schon so viele große Themen besprochen. So richtig, nein. Also ich meine, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, was ich sage, aber ich habe erst heute wieder mit jemandem gesprochen im privaten Umfeld, mit einer älteren Person, weil mich gerade so mit eben, ich habe es schon erwähnt, 40 plus, die eigenen Eltern werden langsam alt, rundherum passieren immer wieder Dinge, die einen beunruhigen und so weiter. Und ich, das klingt ein bisschen so, als ob ich jetzt schon so eine weise, alte weise Frau wäre. Aber das sage ich mir selber und höre ich immer wieder von anderen. Man sollte jeden Tag genießen, den man so lebt, wie man lebt, wenn es einem gut geht. Und wenn es einem nicht gut geht, sollte man vielleicht was daran versuchen, ob man was daran ändern kann. Aber wenn es einem gut geht, weil ich weiß leider aus eigener Erfahrung seit ungefähr eineinhalb Jahren, dass es sehr schnell vorbei sein kann. Mhm. Und das versuche ich sehr in meinem Denken zu irgendwie so zu verankern. Und das, so absurd es ist, seit eben ich durch einen privaten Vorfall daran erinnert wurde, fällt mir das auch viel leichter. Ich war sicherlich erst vor zwei, drei Jahren noch viel unruhiger und aufgeweckter und nervöser, mhm, als ich es heute bin. Weil ich mir einfach denke, es bringt nichts, sich so viel aufzureiben und sich so viel Sorgen zu machen. Mhm. Man muss von Tag zu Tag und Woche zu Woche zu gehen. Und das ist so ein bisschen ein Mantra, das ich für mich selber habe und das teile ich hier gerne für alle.
Ja, wunderschön. Sehr, sehr cool. Vielen Dank, liebe
Danke.
Anna. Und es ist eine schöne Überleitung zu unserem Outro und unserem Motto von unserem Podcast, ganz nach Pippi Langstrumpf. Wir machen uns die Welt wieder, wie sie uns allen gefällt. Vielen Dank.
Danke dir.
Wow, da steckte vieles drin und ich bin immer noch begeistert, was Anna alles weiß. Also doch, die weise alte Frau. Wobei, alt ist sie ja noch gar nicht. Sie ist dafür eine ganz wunderbare Podcast-Stimme. Ich hoffe, ihr konntet euch etwas mitnehmen und erkennt die Wichtigkeit von Journalismus in unserer Gesellschaft. Und nicht vergessen, jeden Tag genießen, den wir haben. Alles Liebe!